Morgen, ich heiße euch alle ganz herzlich willkommen. Schön, euch zu sehen. Wer mich noch nicht kennt, ich heiße Friedrich Hettke. Meine Frau Lilly ist auch da. Wir haben drei Kinder. Zwei Töchter sind hier, Lea und Sina. Unser Sohn, der kann nicht dabei sein. Unser Sohn Ariel, der ist momentan in Budapest und studiert dort. Schön, euch zu sehen. Wir sind alle ein bisschen älter geworden, auch ein bisschen gründlicher. Manche Eltern und Geschwister sind schon heimgegangen, aber es ist auch schön zu sehen, dass in eurer Mitte es doch auch wuselt. Ja, es auch kleine Kinder gibt, viele kleine Kinder gibt und dass die Gemeinde so ein bisschen lebendig ist, also nicht ganz so gediegen, so ein bisschen manchmal auch ein bisschen durcheinander, ein bisschen lebendig, vielleicht auch manchmal ein bisschen laut, das gehört dazu. Ich habe mir für heute Morgen so ein bisschen Gedanken gemacht, über was ich predigen oder mit euch das Wort teilen könnte. Und ich möchte einfach so ein bisschen mit euch ein Wort teilen, was ich selber so in den letzten Wochen oder Monaten so ein bisschen durchgemacht habe. Und das möchte ich mit euch einfach weitergeben oder mit euch einfach teilen. Und dazu lesen wir ein Bibelwort aus dem Buch Ruth. Aus dem Buch Ruth, Kapitel 1. Buch Ruth, das Kapitel 1 von Vers 1 bis 7. Und es geschah in den Tagen, als die Richter regierten, da entstand eine Hungersnot im Land. Damals zog ein Mann aus Bethlehem in Juda fort, um sich im Gebiet von Moab niederzulassen, samt seiner Frau und seinen beiden Söhnen. Und der Name dieses Mannes war Elimelech, und der Name seiner Frau Noomi. Seine beiden Söhne aber hießen Machlon und Kilion. Sie waren Ephratiter aus Bethlehem in Juda. Und sie kamen in das Gebiet von Moab und lebten dort. Elimelech aber, Naemis Mann, starb, und sie blieb allein übrig mit ihren beiden Söhnen. Und diese nahmen sich moabitische Frauen. Der Name der einen war Orpa und der Name der anderen Ruth. Und sie wohnten etwa 10 Jahre dort. Danach starben auch sie beide, Machlon und Kilion, sodass die Frau ohne ihre beiden Söhne und ihren Mann allein übrig blieb. Da machte sie sich mit ihren beiden Schwiegertöchtern auf und kehrte zurück aus dem Gebiet von Moab, denn sie hatte im Gebiet von Moab gehört, dass der Herr sein Volk heimgesucht und ihm Brot gegeben habe. So verließ sie den Ort, wo sie gewesen war, und ihre beiden Schwiegertöchter mit ihr, und sie machten sich auf den Weg, um wieder in das Land Juda zurückzukehren. Lasst uns noch mal ganz kurz aufstehen, noch mal beten um den Segen. Dank sei dir, Herr, dass wir heute Morgen dein Wort auch betrachten dürfen, Herr. Und wir bitten dich, sei du gegenwärtig, Herr, sei du in unserer Mitte. Öffne unser Wort, öffne dein Wort, Herr, öffne unser Herz, dass wir dein Wort verstehen, Herr. Dass wir durch dein Wort wachsen, Herr, und dass dein Wort uns verändert. Wir bitten dich darum, vergib uns, Herr, unsere Sünden, unsere Schuld. Hilf uns, Herr, dass wir auf dich aufblicken, Herr, und erfülle du uns mit deiner Kraft, Herr. Segne uns, wir bitten dich darum, Herr. Amen. Das Buch Ruth, das finden wir zwischen den beiden Büchern Richter und Samuel. Und es gibt sozusagen uns einen historischen Übergang von der Zeit der Richter zu der Zeit, wo die ersten Könige in Israel eingesetzt wurden. Und das Buch Ruth, es erzählt die Geschichte einer Familie, die sich von Gott entfernt hatte und auch vom Volk Gottes, die ein trauriges Schicksal erfahren hatte. Es erzählt aber auch die Geschichte einer Moabiterin, die aus einem verfeindeten Volk kam, die aber durch diese Familie zum Glauben fand und sogar eine Vorfahrin von David, vom König David wurde und sogar eine Vorfahrin von Jesus Christus. Und diese Geschichte wird eingeleitet. Und es geschah in den Tagen, als die Richter regierten. Also die Geschichte, die in Ruth beschrieben wird, ereignete sich in der Zeit der Richter. Und doch wird im Buch Ruth kein Richter namentlich erwähnt. Warum? Um das Volk Gottes zu warnen. dass wie im Buch Ruth eine gläubige Familie sich von Gott und vom Volk Gottes entfernte, sich auch heute noch ereignen kann. Und diese Warnung, die ist zeitlos und gültig bis in unsere Zeit hinein. Auch heute kann es passieren, kann es geschehen, dass wir als Gläubige die Gemeinschaft des Volkes Gottes verlassen, unsere Gemeinden verlassen und dass wir uns von Gott entfernen. Da, wo die Schrift einen klaren historischen Zeitpunkt gibt, dann ist es auch begrenzt auf diesen historischen Zeitpunkt. Da, wo aber keine Jahresangabe gegeben ist, will die Schrift damit ausdrücken, dass das, was hier gesagt wird, für alle Generationen, für die Gläubigen Geltung hat. Wir müssen aufpassen. Und pass auf, auch wo du stehst, ob du jung bist oder alt, ob du alleinstehend bist oder Familie hast, du kannst dich von Gott und von seinem Volk entfernen. Jetzt steht es hier in den Tagen, es steht jetzt hier nicht in den Tagen der Richter, sondern es steht in den Tagen, als die Richter regierten. Und die Bibel beschreibt jene notvolle Zeit sehr unbestechlich. Sie beschönigt nichts. Als Josua die Ältesten oder die erste Generation verstarb, da wandte sich das Volk Israel sehr schnell ab von ihrem Gott. Sie vermischten sich mit den Heidenvölkern, sie praktizierten die gleichen oder sie lebten genauso wie alle anderen Völker. Und sie wandten sich sogar zu den Göttern der Heidenvölker zu. Und dann ließ Gott zu, dass diese Völker über das Volk Israel herrschten. Und diese Völker unterdrückten sie und gingen mit Terror, mit Gewalt gegen das Volk Israel vor. Bis das Volk Israel anfing zu schreien, weil die Not so groß war. Und dann erweckte Gott ihnen Richter und gab den Richtern Macht, dass sie das Volk Israel physisch aus dieser Knechtschaft, aus diesem Terror, aus diesem Gewalt heraus befreien. Aber geistlich blieb das Volk Israel seinem Gott fern. Das war diese Zeit, als die Richter regierten. Und die ersten Richter, Othniel, Ehud, Barak, es waren Richter, die waren vielleicht, hatten gar nicht so starke politische Macht, aber sie waren trotzdem Glaubenshelden. Und Gott gab ihnen Kraft, dass sie sogar sehr lange regieren konnten. Also die regierten teilweise bis zu 40 Jahre. Die letzten Richter, die späten Richter, zum Beispiel Simson, sie waren übernatürlich stark, äußerlich stark, aber sie hatten einen sehr schwachen geistlichen Charakter. Und wenn wir diese Zeit lesen, also von den letzten Richtern, von den späten Richtern, dann regierten sie höchstens 8 Jahre, 9 Jahre, vielleicht noch 10 Jahre, mit Ausnahme Simson 20 Jahre. Das Volk Gottes hatte damals nur ganz kurze Zeiten von Ruhe. Und dann kam immer wieder Gewalt, immer wieder Gewalt. Also jene Zeit war damals geprägt davon, dass die Richter, aber auch die Priester und die Leviten die große Verantwortung im Volke Gottes trugen, eigentlich geistlich sehr, sehr schwach waren und ja vom einfachen Volk nicht respektiert wurden oder wenig respektiert wurden. Nach den jüdischen Überlieferungen, die sagen uns, dass das Buch oder das Ruth, diese Geschichte von Ruth, die ereignete sich in den Tagen eigentlich von Ibzan, auch einem Richter. Und wenn wir diese Zeit nochmal genau beachten, das ist einer der letzten Richter in Israel. Vor Ibzan gab es diesen Bürgerkrieg, wo Manasse und Ephraim miteinander Krieg führten. Und da kamen bis zu 42.000 Menschen um, nicht durch die Heidenvölker. So ein Bruder gegen Bruder. Dann kam Simson und seine Konflikte mit den Philistern. Er hat das Problem nie gelöst. Seine Berufung war, das Problem mit den Philistern endgültig zu lösen. Er hat es nicht geschafft. Er war geistlich zu schwach. Dann kam die Schandtat zu Gibea, in deren Folge der Stamm Benjamin, ein ganzer Stamm, fast ja, faktisch ausgelöscht wurde. Über 40.000, glaube ich, 45.000 Menschen fielen da. Nicht durch die Heidenvölker. Bruder gegen Bruder. Ein Israelit gegen den anderen. Und dann, der Stamm Dan konnte sein Erbbesitz nicht einnehmen, mitten im Lande Israel. Er zog aus nach Norden. Und was tat er dort? Er richtete sich dort ein eigenes Götzenbild, ein eigenes religiöses Zentrum, fernab von dem lebendigen Gott. Das war die Zeit, und deswegen beginnt auch diese Geschichte und sagt, und es geschah in den Tagen der Richter, als sie regierten. Und das Buch Richter schließt auch mit dem Vers, zu jener Zeit gab es keinen König in Israel. Was tat jeder? Jeder tat, was recht war in seinen eigenen Augen. Jeder ging seinen eigenen Weg. Jeder ging seinen eigenen Weg weg von Gott. Und das führt zum Chaos. Das führt zum Krieg. Das führt zu viel Leid und viel Schmerz und Traurigkeit. Und da müssen wir uns als Gläubige auf die Botschaft, die hier im Buch Ruth gebracht wird, da müssen auch wir uns die Frage stellen, ja, wo stehe ich heute? Gehe ich eigene Wege? Wo stehen wir als Familie? Haben wir uns von Gott entfernt? Oder wo stehen wir als Gemeinde insgesamt? Geht jeder seinen eigenen Weg? Sind wir vielleicht innerlich zerrissen oder zerrüttet? Erkaltet? Wo stehen wir? Diese Frage dürfen wir uns immer wieder stellen. Vers 1, und es geschah in den Tagen, als die Richter regierten, da entstand eine Hungersnot im Land. Damals zog ein Mann aus Bethlehem in Juda fort, um sich im Gebiet von Moab niederzulassen, samt seiner Frau und seinen beiden Söhnen. Was beschreibt die Schrift hier über den Elimelech, über den Mann? Eigentlich ist es hier in Vers 1 ein bisschen, sage ich mal, nicht ganz korrekte Reihenfolge, was hier geschrieben steht. Damals zog ein Mann, und jetzt müsste eigentlich kommen, samt seiner Frau und seinen beiden Söhnen aus Bethlehem in Juda fort, um sich im Gebiet Moab niederzulassen. Aber so steht es hier nicht. Hier steht, damals zog ein Mann aus Bethlehem, aus Juda fort, um sich im Gebiet Moab niederzulassen. Hat Elimelech Gott um Rat gefragt? Und dass hier diese Reihenfolge in Vers 1 so gebracht wird, deutet darauf hin, dass Elimelech selbst einen eigenen Entschluss gefasst hat, selber diese Entscheidung getroffen hat, ohne Gott zu fragen, ohne seine Frau zu fragen oder sich mit seiner Frau zu beraten oder mit seiner Familie überhaupt sich zu beraten. Die haben nicht gebetet. Die haben miteinander nicht gebetet, obwohl sie aus dem Volk Gottes kamen. Geschwister, es ist wichtig, wichtig, dass wir als Familie uns immer wieder zusammentun. Wir als Eheleute uns zusammentun, wichtige Fragen miteinander beten, vor Gott bringen. Auch mit den Kindern zusammen. Immer wieder beten. Elimelech tat es nicht. Er fasste hier allein den Entschluss und seine Frau und die Kinder, die folgten ihm, die mussten ihm folgen. Gehen wir unsere eigenen Wege auf Kosten der Frau, des Ehepartners, auf Kosten der Kinder, vielleicht auch auf Kosten der Gemeinde? Wo stehst du? In Vers 1 wird auch berichtet, außerdem, es entstand eine Hungersnot im Land. Gott hat so viele Verheißungen dem Volk Israel gegeben, er wird sie segnen. Er wird den Backtrog segnen, er wird die Felder segnen, er wird ihnen Regen geben zur richtigen Zeit. Woher kam diese Hungersnot? Gott ließ diese Hungersnot zu, damit das Volk Israel sich zum Gott wendet. Woher kam Elimelech? Aus welcher Stadt kam er? Bethlehem. Wer weiß, was Bethlehem heißt? Brothaus. Und es war in diesem Haus kein Brot da. Es war kein Brot da. Es war keine geistliche Speise da. Wie tragisch. Trotz den Verheißungen Gottes war nichts da. Die waren innerlich geistlich leer. Nur 30 Kilometer nördlich davon von Bethlehem ist Silo, da war das die Stiftshütte. Da wurden weiterhin Gottesdienste gefeiert, da wurden Opfer gebracht. Der äußerliche Rahmen hat alles gestimmt. Alles gestimmt. Aber das Volk litt Hunger. Auch geistlichen Hunger. Wie geht es dir oder wie geht es uns? Und ich muss sagen, wir haben so Zeiten erlebt, auch Familie oder auch ich persönlich, ja. Wir können manchmal schöne Gottesdienste besuchen, gute Gewohnheiten, gute christliche Traditionen haben. Wir können auch sehr viel spenden, sehr aktiv sein in Gemeinden. Und doch können wir manchmal geistlichen Hunger leiden. Doch können wir manchmal geistlich richtig hungern. Warum? Warum kommen wir manchmal leer in den Gottesdienst und manchmal gehen wir sogar leer aus dem Gottesdienst wieder raus? Es kann verschiedene Ursachen haben. Ich will einfach nur zwei nennen. Es kann vielleicht Probleme, Konflikte geben, vielleicht auch unbereinigte Sünden, die den Heiligen Geist verhindern oder behindern, dass er zu uns reden kann. Dass er durch das Wort Gottes, durch die Predigt oder durch das Schriftlesen überhaupt zu uns reden kann. Lasst uns immer wieder prüfen, auch unsere Herzen, unsere Gedanken. Lasst uns reinigen von Gott, unsere Herzen. Lasst uns reinigen, damit Gott durch seinen Heiligen Geist wieder zu uns reden kann. Der geistliche Hunger, das ist etwas völlig Normales. Und das ist auch von Gott gegeben. Aber er kann niemals durch schöne Gottesdienste oder er kann niemals durch Traditionen, er kann aber auch nicht durch laute Musik oder Lobpreismusik gestillt werden. Er kann damit nicht. Er kann auch nicht durch Theaterstücke oder durch Anspiele in den Gemeinden, Gottesdiensten gestillt werden. Kann er nicht. Er kann auch nicht durch kurze, fetzige Predigten, kann er nicht gestillt werden. Durch gute Reden kann er nicht gestillt werden. Nur durch das Zusammenwirken des Heiligen Geistes und des Wortes Gottes kann der geistliche Hunger gestillt werden. Und dann müssen wir uns als Brüder auch vor allem die Frage stellen, ja, was predigen wir? Was für eine geistliche Speise geben wir unseren Kindern oder auch der Gemeinde? Was predigen wir? Jetzt könnte ich euch heute viele christliche Regeln weitergeben oder gewisse Gemeindetraditionen, Gemeindesatzungen, Gemeinderegeln. Aber sagt mal ganz ehrlich, würdet ihr dadurch gestillt werden oder würdet ihr dadurch erfüllt sein? Ich könnte über ein philosophisches Thema reden, christliches philosophisches Thema. Geht ein Mensch am Ende verloren oder nicht oder bleibt und so weiter. Über Gesetzlichkeit, jüdische Gesetze könnten wir viel diskutieren. Das Herz wird nicht erfüllt. Das stillt nicht den Hunger. Wir sind berufen, das Evangelium zu predigen. Warum? Welche Kraft hat das Evangelium? Es kann verlorene Menschen erretten. Menschen, die in Sünde leben, die von Gott nichts wissen. Und es kann diese Menschen erretten. Und das Wort Gottes hat auch die Kraft, die Menschen auch völlig zu verändern. Wenn das Evangelium fehlt, und ich will sagen, einfach die Botschaft der Bibel, ausgelegt oder gepredigt durch die Inspiration des Heiligen Geistes, wenn das fehlt, dann fangen wir an zu leiden, zu hungern. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal gefastet hat oder mal richtig Diät gemacht hat oder Null-Diät mal gemacht hat. Hat jemand mal gehungert? Hat es jemand mal ausprobiert? Was passiert mit uns, wenn wir 2, 3, 4, 5 Tage oder eine Woche mal nicht richtig essen würden? Ja, das im besten Falle, ja. Aber was passiert mit unserem Körper, mit unserem Immunsystem? Ah, wir werden schwach. Wir werden schwach, wir werden krank. Ja? Wie hießen die beiden Söhne hier? Wie heißen diese beiden Söhne von Elimelech? Machlon. Was heißt Machlon? Machala, hebräisch, ist Krankheit. Machlon, der Kränkliche. Der Kränkliche. Der zweite hieß Kilion. Kal ist leicht, schwach, zu leicht gefunden, zu schwach. Kilion, der Schwächliche. Das sagt die Schrift. Wenn keine geistliche Nahrung gegeben ist, wir werden schwach, wir werden krank, geistlich krank. Und unseren Kindern geht es genauso. Wenn wir unseren Kindern keine geistliche Speise geben können, sie werden schwach, sie werden geistlich krank. Vorsicht, Brüder. Und wir müssen uns wirklich immer wieder auch hier die Frage stellen und uns immer wieder in Erinnerung rufen, zu was hat uns Gott berufen, dass wir das Evangelium predigen, damit wir gute, gesunde, geistliche Speise geben. Was passieren kann, wenn unsere Kinder nicht die richtige Speise bekommen, dann passiert genau das, was auch bei dieser Familie Elimelech passiert ist. Sie wanderten ab, sie gingen weg. Und sie gehen weg, vielleicht aus unseren Gemeinden. Und sie gehen weg auch aus unseren gläubigen Familien. Und ich kann sagen, der Weg zurück ist sehr, sehr schwer. Der Weg zurück ist sehr bitter, sehr schmerzhaft für die ganze Familie und kann sehr, sehr lange dauern. Und ich will euch ermutigen, Geschwister, betet, betet, dass Gott aus eurer Mitte heraus junge Männer beruft zum Predigtdienst. Dass Gott junge Männer befähigt, die die Bibel auslegen, predigen können, weitergeben können, diese Botschaft. Und ich will euch ermutigen, auch ältere Brüder, betet und ermutigt die jungen Brüder, am Wort Gottes teilzunehmen, an dem Predigtdienst teilzunehmen. Bildet sie aus. Wenn ihr zu schwach seid, schickt sie weiter, wo sie eine Ausbildung bekommen können, wo sie ermutigt werden, wo sie gestärkt werden im Wort Gottes, damit sie die Predigt, diesen Dienst tun können. Also wir haben hier gesehen, dass eine Familie aus Bethlehem wegzieht, das Volk Gottes verlässt und sie gehen nach Moab. Wo waren die Richter? Wo war der Priester oder die Priester? Wo waren die Leviten bei dieser Familie? Wo waren die Ältesten aus dem Stamm Juda bei dieser Familie? Sie trugen alle Verantwortung füreinander. Wo waren sie? Was sagt die Bibel darüber? Was sagt die Schrift darüber? Steht nichts geschrieben. Die Bibel schweigt darüber. Es kam keiner. Es kam keiner. Keiner ging dieser Familie nach. Keiner fragte nach dieser Familie. Keiner kam und ermahnte den Elimelech. Und er ermutigte die Familie, komm zurück. Das ist der falsche Weg, den du gehst. Es ist die falsche Entscheidung, die du getroffen hast. Und wir sehen hier, die Bibel zeigt uns immer wieder auch diese Schwächen von diesen Menschen damals, um uns zu ermutigen, um uns auch zu warnen. Wie schwach waren die Priester, die Richter, die Ältesten? Sie hatten nichts zu bieten. Kein Brot im Haus, aber auch keine Verantwortung. Brüder, lasst uns prüfen. Lasst uns selbst prüfen und immer wieder Gott um Segen bitten, dass Gott uns die Kraft gibt, dass wir unserer Verantwortung gerecht werden. Dass wir die Gabe bekommen, uns unseren Kindern die Bibel schmackhaft zu machen. Ich will euch einfach ein Beispiel erklären oder erzählen. In den 5 Büchern Mose heißt es, und der Herr redete mit Mose, und der Herr redete mit Mose, sage den Kindern Israels, in sehr, sehr einfachem, aber direktem Anordnung oder Gebot. Und dann heißt es ein paar Verse weiter, und Mose breitete es den Kindern Israels aus. Und das Wort für breitete im Hebräischen, das ist eigentlich ein sehr schönes Wort, la'aroch, er deckte es ihnen wie einen Tisch vor. Das Gesetz ist nicht einfach zu lesen. Es ist schwierig, es ist kompliziert zum Verstehen. Aber Mose schaffte es, den Kindern Israels auch dieses Gesetz als etwas sehr Schönes wie einen gedeckten Tisch vorzubereiten und sie einzuladen und zu schmecken, wie gut der Herr ist und wie freundlich der Herr ist. Das ist unsere Aufgabe. Wie ging es in der Familie in Moab? In welcher Stadt hat sich die Familie von Elimelech niedergelassen? In Moab. Wo haben sie sich niedergelassen? Wird nicht erwähnt. Hat jemand eine andere Übersetzung als die Schlachter? Eine Elberfeld oder Luther? Wie heißt es da? Also in der Schlachter heißt es, im Gebiet von Moab niederzulassen. Eigentlich heißt es wortwörtlich, in den Gefilden von Moab sich niederzulassen. Diese gläubige Familie, die zog aus, um dort ein neues Zuhause zu finden. Aber sie finden dort kein Zuhause. Sie zogen von Stadt zu Stadt in Moab und konnten nirgendwo ein Zuhause finden, nirgendwo Ruhe. Deswegen schreibt hier die Bibel, in den Gefilden Moabs. Sie lässt es völlig im Unklaren, ja, weil sie nirgendwo zu Hause waren. Und Elimelech wollte sich dort eigentlich nur niederlassen, vorübergehend für eine gewisse Zeit. Aber in Vers 2 wird abgeschlossen, und sie lebten dort. Sie assimilierten sich dort. Im Hebräischen heißt es Vayehiyu. Sie passten sich vollkommen der Umgebung an. Und diese ganze Geschichte, die beginnt auch eigentlich mit dem ersten Wort. Im Hebräischen heißt es Vayehi. Und immer wenn dieses Wort im Alten Testament oder am Anfang steht, dann ist es ein Hinweis darauf, dass hier etwas Negatives sich entwickelt. Dass es zu einem geistlichen Niedergang führt. Und hier in Vers 1 kommt dieses Wort Vayehi zweimal vor. Einmal gleich am Anfang, Vayehi in den Tagen, als die Richter regierten. Und das zweite, Vayehi Hungersnot. Aber in Vers 2, ganz zum Schluss, und sie lebten dort, Vayehiyu, ist bezogen auf die Familie. Die Familie war geistlich gesehen am totalen Tiefpunkt angekommen. Sie haben alles aufgegeben. Und damit ist noch nicht zu Ende. Vers 3, und dann beginnt Gott indirekt zu dieser Familie zu sprechen. Elimelech aber, Naemis Mann, starb und sie blieb allein übrig mit ihren beiden Söhnen. Elimelech, der aus eigenem Willen dorthin gegangen ist, ausgewandert ist, geflüchtet ist. Er stirbt ganz plötzlich. Ganz plötzlich wird er abgerufen, viel zu früh abgerufen. Gott nimmt ihn weg. Und hier zeigt uns die Schrift, dass sie hier, also die Geschichte, sich wendet. Ja, Elimelech war sonst immer so ein bisschen im Vordergrund, aber hier steht Elimelech, Naomis Mann. Hier wendet sich Gott zu Naomi und will jetzt zu ihr sprechen. Und wir finden in den weiteren Versen kaum noch die Erwähnung von Elimelech. Und was tut Naomi, nachdem ihr Mann verstorben ist? Gar nichts. Sie kehren nicht um, sie kehren nicht zurück, trotz allem Leid, trotz aller Not. Sie weinen, sie leiden, aber nicht zurück zu Gott. Vielleicht war sie verbittert, wir wissen es nicht. Vielleicht auch, um stolz zu sein, sich einzugestehen, den falschen Weg gegangen zu sein. Warum warten wir manchmal so lange, obwohl Gott uns immer wieder ruft? Wenn Gott ruft, warte nicht, kehre um. Wenn Gott zu dir spricht, höre, was Gott dir sagt, kehre um. Was geschieht als nächstes? Vers 4. Und diese nahmen sich, also die beiden Söhne, nahmen sich moabitische Frauen. Der Name der einen war Orpa und der Name der anderen Ruth, und sie wohnten etwa 10 Jahre dort. Ja, die Söhne sind groß geworden oder sind erwachsen geworden und sie nahmen sich moabitische Frauen. Hier wird die Schrift betont, hier moabitische Frauen. Eigentlich, die Schlacht übersetzt hier, sie nahmen sich, ist nicht ganz korrekt, eigentlich sie heirateten sich moabitische Frauen an. Immer wenn im Alten Testament ein Israelit eine Frau sich nahm, wenn das so geschrieben steht, er nahm sich, bedeutet es, dass diese Frau vorher zum Glauben übergetreten ist und vom Volk Gottes aufgenommen worden ist und erst dann heiratete er sie. Aber nicht so bei den beiden Söhnen. Sie nahmen sich ungläubige Frauen. Weil sie genauso waren, weil sie genauso mittlerweile schon ungläubig wurden. Und hier musste ich echt nachdenken ein bisschen, was sagt uns die Schrift hier durch? Wenn unsere Kinder sich von Gott entfernt haben, dann ist es sehr schwierig für uns als gläubige Eltern, mit den Kindern dann noch zu reden, noch gut zu kommunizieren. Sie zu ermutigen oder sie zu ermahnen oder sie zu warnen, nicht den falschen Weg einzuschlagen. Weil sie den eigenen Weg gehen, das ist sehr, sehr schwer. Und es zeigt auch, wenn unsere Kinder sich von Gott entfernt haben, wie leicht ist es, die Grenze zu überschreiten, auch einen ungläubigen Ehepartner zu heiraten. Und er sieht hier so aus in Vers 4, dass Naomi nicht viel zu sagen hatte bei ihren Söhnen. Sie nahmen aus eigenem Willen sich ungläubige Frauen. Sie hörten nicht auf ihre Mutter. Und Gott ließ es trotzdem zu. Und wie lange wartet Gott? Wie lange wohnten sie dort? 10 Jahre. Vers 5. Danach starben auch sie beide, Mahlon und Kilion, sodass die Frau ohne ihre beiden Söhne und ihren Mann allein übrig blieb. Und wieder spricht Gott indirekt zu dieser Familie. Ja, beide Söhne sterben. Viel zu früh werden abgerufen. Sie sterben genauso wie ihr Vater. Ihr Vater ging eigenen Weg und auch sie gingen ihren eigenen Weg. Und wer bleibt zurück? 3 Witwen, die an Gräbern stehen. Wenn wir uns von Gott entfernen, dann ist nicht nur Traurigkeit, sondern wirklich auch Verfall da und auch sind nur Gräben, Gräben und Gräber, weil alles erlischt. Sie bleibt zurück, Naomi, eine gebrochene Frau, voller Traurigkeit, voll Not und Leid, voller Schmerz und Hoffnungslosigkeit. Und nun gibt es 2 Möglichkeiten, wie man reagieren kann. Man kann sich sagen, okay, man kann sich jetzt bemitleiden und sagen, ach, wie schlimm habe ich's, wie schlimm hat mich das Schicksal getroffen. Man kann sich verbittern und anfangen, anderen Menschen die Schuld zu geben. Vielleicht sogar auch Gott anzuklagen. Oder man kann aber den Weg einschlagen wie Naomi. Und das ist eigentlich das Schöne an diese Geschichte von Ruth oder Naomi. Es kommt jetzt die Wende in Vers 6. Da machte sie sich mit ihren beiden Schwiegertöchtern auf und kehrte zurück aus dem Gebiet von Moab. Denn sie hatte im Gebiet von Moab gehört, dass der Herr sein Volk heimgesucht und ihm Brot gegeben hatte. In all ihrer Traurigkeit, als Naomi im Staub saß an den Gräbern ihrer Söhne und ihres Mannes, hört sie was, und was hört sie? Gott hat sein Volk heimgesucht. Das ist eigentlich sehr, sehr schön, wie das hier übersetzt worden ist. Gott hat sein Volk heimgesucht. Gott hat sich seinem Volk wieder gnädig erwiesen. Er hat sich über sein Volk wieder erbarmt, ihnen wieder Rettung gegeben, sie aus der Unterdrückung wieder befreit. War es der Verdienst des Volkes Israel, dass sich Gott wieder gnädig zuwandte? Steht nichts geschrieben, nein. Es war auch nicht der Verdienst eines bestimmten Richters, nein. Es ist nicht der Verdienst eines Menschen, wenn Gott sich zuwendet. Und es ist nicht unser Verdienst, nicht unser Verdienst, wenn sich Gott uns zuwendet. Es ist allein seine Gnade, seine Barmherzigkeit und seine Liebe, weil er unser Elend, unser Leid sieht, weil er sieht, wie tief oder wie schwer wir leiden. Weil Gott ein barmherziger Gott ist. Und weil Gott treu ist und an seinen Verheißungen festhält. Alles unverdient. Wir haben es nicht verdient. Dass Gott uns sucht, die wir von Gott uns entfernt haben, die wir verloren sind, dass er uns rettet und wieder zurückfährt. Und das Zweite, was ihr hört, er hat wieder Brot gegeben. Gott hat seinem Volk wieder Segen gegeben, Regen gegeben, dass alles wieder wachsen kann. Und dass sie wieder Brot haben, Frieden haben, Wohlergehen haben. Unverdient. Wir können es nicht begreifen. Warum segnet uns Gott? Er hätte uns strafen müssen. Nein, er segnet uns, weil er jemand anders gestraft hat, seinen Sohn Jesus Christus. Dafür haben wir aber durch Jesus Christus, durch seinen Opfertod, haben wir allen geistlichen Segen. Paulus sagt sogar, ihr seid gesegnet worden mit allem himmlischen Segen oder mit allem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen. Warum ist unser Leben so arm? Und Naomi, sie hört diese Botschaft und sie tut drei Dinge. Und diese drei Dinge sind ganz wichtig, dass wir die beachten. Drei Dinge, die bei einer Umkehr sehr wichtig sind. Da machte sie sich auf. Wörtlich heißt es, und sie erhob sich. Im Hebräischen heißt es sehr schön, Vatakam. Sie erhob sich, sie stand auf. Sie blieb nicht in dem Dreck sitzen liegen. Nicht in den Depressionen. Nicht in der Verzweiflung, nicht in dem Staub, nicht in der Vergangenheit, nicht in all dem, was alles kaputt war, schiefgelaufen war. Sie stand auf. Sie erkannte, dass zu den Gräbern sie allein diesen Weg gegangen ist, weil sie in ihrem eigenen Weg gegangen ist, weil sie sich von Gott entfernt hatte. Dass sie jetzt in Moab war, das erkannte sie, das war ihre eigene Schuld. All das Leid, das kam nicht von Gott. Das kam, weil sie ihren eigenen Weg gegangen ist. Und sie erhob sich. Jesaja 55, Vers 6 sagt, sucht den Herrn, solange er zu finden ist. Ruft ihn an, während er nahe ist. Bei allem Versagen, bei aller Schuld, was müssen wir tun? Auf den Herrn schauen, auf den Herrn hören. Und dann bekommen wir Kraft, aufzustehen. Und dann ist es wichtig, nicht bei diesem emotionalen Aufbruch stehen zu bleiben, sondern weiterzugehen. Ja? Vers 6, da machte sie sich auf und kehrte zurück. Und sie kehrte zurück, Vatasha auf Teshuva. Es ist nicht nur eine physische, was hier die Bibel sagt, ist nicht nur eine physische Umkehr, sondern eine geistliche Umkehr. Naomi hat es verstanden, nur bei Gott allein werde ich getröstet. Nur bei Gott allein finde ich Vergebung an meiner Schuld. Und nur Gott allein kann mich wiederherstellen, kann mir Freude und Frieden geben. Das war dieses und sie kehrte zurück, war das Schaff. Auch wenn wir als Gläubige, auch wenn wir vielleicht schon viele Jahre im Glauben sind, wenn wir falsche Wege gegangen sind, auch wir können zum Herrn zurückkehren und vor Gott auch unsere eigenen falschen Wege bekennen und ihn um Verzeihung bitten, dass wir uns von ihm entfernt haben. Wir können alles, alles dem Herrn bringen. Er ist treu und vergibt. Kann jemand aufschlagen? Kann von euch jemand aufschlagen? Jesaja Kapitel 55, Vers 7. Jesaja Kapitel 55, Vers 7. Und kann das jemand laut lesen? Denn bei ihm ist Vergebung viel. Haben wir darüber mal nachgedacht, was das heißt? Haben wir mal darüber nachgedacht, was das heißt? Viel? Wie oft sündigen wir? Wie oft verfehlen wir? Bei Gott gibt es keine Grenze. Bei Gott ist viel Vergebung. Wir sündigen oft, wir verfehlen oft, häufig. Und viel kann auch bedeuten, wir verfehlen oder wir sündigen in vielfacher Hinsicht. Auch das ist hier mit einbegriffen. Viel Vergebung. Viel Vergebung. Vatashav, kehre um. Bei Gott ist Vergebung. Gott kann dein Herz reinigen. Gott kann unsere Herzen reinigen, unsere Gedanken reinigen. Und nicht nur das. Er gibt uns auch eine neue Gesinnung. Er erneuert unsere Gedanken, unsere Gesinnung. Er erneuert uns. Das kann nur Gott. Ich komme zum Schluss, Vers 7, das dritte. So verließ sie den Ort. Naomi hat es erkannt, ich bin hier in Moab absolut verloren. Es reicht nicht einfach nur aufstehen, es reicht auch nicht in sich gehen und bekennen, was muss ich tun. Ich muss ausziehen. Ich muss diesen Ort der Traurigkeit verlassen. Ich muss den Ort, wo ich versagt habe, wo ich gesündigt habe, ich muss verlassen. Ich muss diese Bindungen mit den Ungläubigen auflösen. All das, was mich von Gott weggebracht hat, ich muss es verlassen. Naomi hat es erkannt. Sie flüchtet nicht mehr vor Gott, sondern sie flüchtet zu Gott. Sie tut das einzige Richtige und das aber auch mit ganzer Entschlossenheit. Sie verlässt die moabitische Welt, die Welt, die sie so zurückgezogen, runtergezogen hat. Und diese Gesellschaft und all die Prinzipien verlässt sie alles, um wieder heimzukehren zum Volk Gottes. Wat Tetzin bedeutet eigentlich eine praktische Umkehr oder Abkehr vom alten Leben. Praktische Abkehr vom alten Leben, von alten Prinzipien, von der Sünde und hin zu einem heiligen Leben mit Gott. Hin zu einem heiligen Leben mit Gott. Im hebräischen Text heißt es eigentlich hier immer so, Naomi richtete sich auf, Naomi kehrte zurück, Naomi verließ. Und dann im Anschluss werden immer die beiden Schwiegertöchter erwähnt. Naomi hat eine geistliche Erweckung erlebt, durch und durch. Und sie stand auf und ging. Und diese Kraft, dieses Feuer, das hat sogar bei ihren beiden ungläubigen Schwiegertöchtern, dieses Feuer, das hat übergeschlagen auch auf die Schwiegertöchter. Auch sie wurden ergriffen davon. Auch wenn unsere Kinder manchmal vielleicht falsche Wege eingeschlagen haben, vielleicht sich auch vermischt haben mit Ungläubigen, umkehren. Gott kann uns die Kraft geben, auch dieses Feuer geben, dass wir auch den ungläubigen Schwiegersohn oder den ungläubige Schwiegertochter mit entfachen können, ermutigen können, mitzugehen zum Volk Gottes. Ich komme zum Schluss. Wo stehst du heute? Lass uns aufhören, über Geschwister oder über andere Menschen zu klagen oder Gott anzuklagen für unsere Situation. Nicht seufzen über die eigene Frau, über den eigenen Mann, über den Bruder, über die Geschwister, über die Ältesten. Wenn du fern von Gott bist, steh auf, kehre um. Sag ihm alles, bekenne alles. Und Gott, der Herr, wird dir vergeben. Bleib nicht im Ungehorsam. Bleib nicht zurück an dem Ort mit dem schlechten Umgang, mit schlechten Gewohnheiten. Verändere dein Leben. Und dein Leben wird sich verändern, weil Gott diese Veränderung bewirkt. Weil Gott auch für dich sorgen wird, dich tragen wird und dich segnen wird. Amen.